Deutschlandfunk, Querköpfe.
Heute in den Querköpfen, was Sie nie zu fragen wagten: Sex und Kleinkunst. Eine Sendung von Rainer Link.
Die Themenvielfalt des Kabaretts ist geradezu unerschöpflich. Man kann über den Kanzler lästern, Parteien bespötteln, sich Spießbürger zum Feind machen, über Fernsehprogramme schimpfen, Prominente schmähen oder zum Boykott von was auch immer aufrufen. Aber kann man auf der Bühne auch über Sex reden, beispielsweise sexuelle Vorlieben besprechen? Erotikmonologe auf der Bühne finden äußerst selten statt, sind eher ein Randgruppenphänomen, sagt Martina Brandl.
Ja, ich bin ja schon zwei Randgruppen. Ne? Ich bin Komiker und ich bin Frau. Und ihr würdet nicht glauben, wie oft ich gefragt werde: Martina, wieso gehst du als Frau auf eine Kabarettbühne? Ich sag, weil ich als Mann scheiße aussehe. Ja. Ja, das sind so Fragen. Ne? Wieso denn? Ja, ein Mann wird das nicht gefragt, oder? Ich habe einen Kollegen mal gefragt, sag, wieso gehst du als Mann auf eine Kabarettbühne? Sagt er natürlich: Martina, Wir Männer gehen auf die Kabarettbühne, um hinterher die Frauen aufzureißen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das funktioniert. Man ahnt ja nicht, wie viele wunderschöne, gut aussehende, intelligente Frauen nach der Show an schmierbäuchigen, kahlköpfigen Komikern hängen. Das, ja. Und da habe ich gedacht, haha, das muss ja umgekehrt auch funktionieren. Hey ho, hey ho. Das ist zu vergessen. Ich weiß, es klingt jetzt nach Frust. Ja, das ist es auch. Ja, es ist wirklich. Es ist einfach so, lustige Frauen sind überhaupt nicht sexy, habe ich festgestellt. Ja, und es liegt daran, dass Männer im Bett vollkommen humorlos sind. Oder, Jungs? Ihr müsst euch mal zuhören. Immer ein Beispiel. Ich habe einmal, wirklich nur ein einziges Mal, ja, einmal im Bett, als der Typ hinterher gefragt hat, bist du gerade gekommen, geantwortet: Nö, ich war schon die ganze Zeit hier. Fand er nicht witzig. Er sagt: Nein, ich meine, ob es dir gefallen hat. Ich sag: Hatten wir gerade Sex? Hättest du mal was sagen können?
Wer denkt, Sex ist eine Sache, die vor allem Spaß macht, der irrt, betont Käthe Lachmann. Ihre Beweislage ist unwiderlegbar.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir macht Sex einfach keinen Spaß mehr. Nee, immer muss man vorsichtig sein, immer aufpassen und dann passiert doch wieder was. Nee, mir ist es zu gefährlich. Gut, seit ich neuerdings dabei einen Sturzhelm trage, habe ich wenigstens keine Gehirnerschütterung mehr. Aber gerade für uns Frauen ist Sex ja besonders gefährlich, ne? Kleines Beispiel, ich treffe neulich eine Freundin und denk: Sag mal, wie siehst du denn aus? Ihr Gesicht war total rot, geschwollen und aufgeschürft. Ich habe erst gedacht, sie hätten einen Fahrradunfall gehabt oder so, aber es war ein One-Night-Stand. Klar hätte ich drauf kommen können, natürlich. Aber wir Frauen, wir haben uns ja an DTBVs gewöhnt. Also an Dreitagesbartverletzungen. Ich meine, wir mussten uns dran gewöhnen. Die treten ja manchmal sogar am ganzen Körper auf. Aber das ist ja lang noch nicht das Schlimmste.
Gehst du mal von meinem Brustkorb runter?
Oh, nicht in den Magen. Aber dass es klar ist, ich spreche nicht über irgendwelche perversen Sexspielchen oder so. Nein, ich rede über das Verschmelzen zweier Körper im lustvollen Wechselspiel der Glieder oder so ähnlich. Es fängt ja schon an nach einem gemütlichen Fernsehabend im Bett. Wir liegen da und mein Liebster ist gerade ganz süß auf meinem Arm eingeschlafen. Ich kann nicht schlafen, weil mein Arm schläft. Ich will jetzt meinen Liebsten aber nicht aufwecken und den Arm rausziehen, also versuche ich erstmal nur Blut reinzupumpen. Es klappt natürlich nicht, irgendwann ziehe ich den Arm doch raus, er wacht auf und wir fangen wieder von vorne an. Ich knall mit dem Kopf immer wieder gegen die Nachttischlampe. Wenn ich überhaupt das Glück habe, noch im Bett zu liegen, ja? Meist liegt man ja schon irgendwo daneben. Schließlich muss man sich vorher überlegen, wo fangen wir an, damit wir garantiert am Schluss immer noch im Bett liegen.
Blicken wir zurück. Schlappe 50 Jahre her, da wurde an deutschen Hochschulen nicht nur gegen das akademische Establishment und den Muff der Ordinarienuniversität rebelliert, es fanden auch Vorlesungen zu Fragen der Sexualpädagogik statt. Durchgeführt von studentischen Selbsthilfegruppen oder wie hier von den wissenschaftlichen Hilfskräften der drei Tornados.
Kommilitonen und Kommilitoninnen. Wir kommen heute zum Thema sexuelle Minderheiten. Wir beginnen mit der größten Minderheit, der Gruppe der Heterosexuellen. In fast allen Fällen des zwanghaften heterosexuellen Verhaltens erweist es sich, wie die Experten aus den Vereinigten Staaten festgestellt haben, dass meist schon die Eltern unter dem Problem litten. Meine Eltern hatten nebenbei gesagt 12 Kinder. Na, und die werden ja wohl nicht vom Himmel gefallen sein. Eine Geburt ohne heterosexuellen Geschlechtsverkehr wird in der Geschichte von den Historikern nur einmal belegt. In diesem Fall lebte das Kind auch nicht sehr lange und endete an einem schlichten Holzkreuz. Viele Heterosexuelle glauben fest daran, dass sie so geboren sind, weil sie schon als Babys Verlangen nach gewissen Geschlechtsmerkmalen der Mutter hatten, anstatt wie jeder normale Mensch die Milch aus der Tasse zu trinken. Heterosexuelle Paarungen werden von unserer Gesellschaft, die schon immer ein Herz für Minderheiten hatte, auch ökonomisch honoriert, bedenken wir an Kindergeld, Ehestandsdarlehen und Steuervergünstigungen. Und so erscheint es durchaus profitabel zu sein, sich eine andersgeschlechtliche Person zu halten, die außerhalb des Geschlechtsverkehrs die Dinge des Hauses bewegt. Schwule hingegen müssen nicht nur auf finanzielle Vorteile verzichten, sondern auch ihren Abwasch alleine machen. Staubsaugen und Fenster putzen. Ein Grund dafür, weshalb viele Heteros sich weigern, schwul zu werden.
Hot, 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 schön sein. Kann so schön sein. Hot, 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 schön sein. Das ist gar nicht fein. Hot, 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 schön sein. Kann so schön sein. Heimlich mal auch schön sein. Kann so herrlich sein.
Piet Klocke sang eine Strophe seines verspielt verklemmten Songs Obzön aus den 1990er Jahren. Als vor rund 120 Jahren, also zur vorletzten Jahrhundertwende, das Kabarett erfunden wurde, war Sex auf den Bühnen absolut kein Thema. Es galt, die strengen Moralmaximen des Kaiserreichs zu beachten, sauber und sittlich sollte es zugehen im Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Und deren gab es, so sahen es Kaiser und Kirche, nur zwei, der Mann und die Frau. Männer waren die Versorger und Entscheider, Frauen wurde der häusliche Dienst zugewiesen. Friedrich Schiller brachte es in der Glocke mit den folgenden Zeilen auf den Punkt.
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise.
Hetero-Idyll eben. Männern stand die Welt offen, Frauen nicht mal die Haustür. Sex zwischen Männern war tabuisiert, kam in öffentlicher Darstellung gar nicht vor. Sex zwischen Frauen ebenso wenig. 100 Jahre später ist die Vielschichtigkeit der sexuellen Orientierungen zwar anerkannt, aber immer noch umkämpft, sagt Kabarettistin Sunna Heugen.
Ich bin queer. Ich bin queer im Privatleben und queer auf der Bühne. Und ich finde es immer wieder wichtig, den Begriff lesbisch politisch zu benutzen. Also deswegen sage ich auch, dass ich Lesbe bin, damit der Begriff nicht verloren geht.
Entschuldigung, dass ich hier Sie so einfach im Café anspreche. Wissen Sie, eigentlich bin ich eine ganz zurückhaltende Person. Ich musste mir auch erst Mut antrinken. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Es stört Sie doch nicht, wenn ich mich setze, oder? Ja, danke. Wissen Sie, eigentlich bin ich eine ganz zurückhaltende Person. Aber ich beobachte Sie jetzt schon eine ganze Weile und da habe ich mich gefragt... Na, jetzt so vom Namen ist das überhaupt... Na, da kann ich das total gut erkennen. Nein, das ist gar kein Problem. Sie sind eine Frau. Ja, jetzt sehe ich das. Ja. Aber wissen Sie, ich sitze nämlich da drüben mit meiner Freundin, der Annegret. Hallo. Und wir waren da unterschiedlicher Meinung. Ja. Und ich muss sagen, von weit weg ist das auch schwer zu erkennen. Ja, also die unförmigen Klamotten und die kurzen Haare. Aber da verbirgt sich doch eine Oberweite unterm Hemd. Na, Ihr Bartwuchs hat mich irritiert. Oder sind Sie vielleicht doch ein Mann? Na, das wäre blöd. Weil dann würde nämlich jetzt Annegret die 5 €. Aber sagen Sie jetzt nichts, sagen Sie jetzt nichts. Nein, nein, Sie sind eine Frau, ich spüre das. Dann kann ich Ihnen vielleicht auch noch gleich die zweite Wetteinsatzfrage stellen, ja? Sind Sie vielleicht auch lesbisch? Ja, vielleicht war die Frage jetzt auch zu persönlich. Aber Sie sind doch lesbisch. Ich meine, es würde sich doch kein Mann auf so einen Damenbart einlassen, oder? Also, Annegret meint ja, dass Sie auf alle Fälle mit Männern schlafen, egal ob Sie jetzt ein Mann sind oder eine Frau, weil Schwule, die stehen ja auf so feine Oberlippenwerte. Sind Sie jetzt ein schwuler Mann? Ja, das wäre blöd. Weil dann würde jetzt Annegret schon 10 €. Also nicht, dass Sie denken, ich habe was gegen Homosexuelle. Nein. Nein, nein. Also diese Petition gegen zu viel Homosexualität in der Schule in Baden-Württemberg, die habe ich jetzt schon unterschrieben. Ja, das müssen Sie verstehen. Ja, also ich bin Mutter eines 12-jährigen Sohnes. Ja, und also mein Mann, der sagt ja auch immer, es muss auch Grenzen geben. Aber vielleicht schlafen Sie ja trotz Ihrer homosexuellen Neigung ab und an mit Frauen, weil dann müsste ich Annegret nur 5 €. Nee, warten Sie mal. Wenn Sie ein Mann sind und trotzdem manchmal mit Frauen schlafen, dann hätte ich ja einmal gewonnen und einmal verloren. Das würde sich ja dann wieder aufheben. Das muss ich mit Annegret nochmal besprechen. Aber was sind Sie denn nun? Sagen Sie jetzt nichts, sagen Sie jetzt nichts. Mein Mann sagt ja immer, sag mir, wen du vögelst und ich sag dir, wer du bist. Was sind Sie denn nun? Schwul oder lesbisch oder normal? Oder wie heißen denn die sich nicht entscheiden können? Warten Sie mal, wie heißen die denn nochmal? Vielleicht sind Sie doch ein Mann, Sie sind sehr schweigsam. Bisexuell, genau, so heißt das, bisexuell, ja, ja, ja. Sagen Sie jetzt nichts, ich weiß es genau. Sie sind eine bisexuelle Frau, die versucht, als schwuler Mann durchzugehen. Ja. Aber da müssen Sie schon früher aufstehen, um mich zu täuschen, ne? Aber was heißt das jetzt für die Wette? Na, ich würde mal sagen, ich kriege von Annegret 57, weil Sie sind ja keine 100-prozentige. Und dafür zahlt die noch die nächste Runde Eierlikör. Ja, genau. So machen wir das.
Ja. Na, das ist eine Nummer, die entstanden ist aus Dingen, die mir selber passiert sind. Ich wurde gefragt, ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Oder mir wurde von vornherein eine bestimmte Sexualität unterstellt oder so. Und ich habe das Ganze einfach zusammen in eine Nummer gepackt. Und ich weiß auch nicht, also die Nummer ist schon ein bisschen älter, die ist glaube ich schon 6 Jahre alt oder so. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Nummer heute so nochmal machen würde, weil sie sehr viel von dem reproduziert, was an schlimmen Dingen passiert. Und es ist eine Nummer, die Leuten, die nichts davon wissen, sehr gut illustriert, wie es sich anfühlt. Aber es ist für Leute, denen sowas tagtäglich passiert, tatsächlich ziemlich schlimm, diese Nummer zu hören.
Ich meine, ich habe mich doch wohl schon nackig genug gemacht auf der Bühne, oder? Ich habe euch im Scheinwerferlicht erzählt, dass ich manchmal nachts von Brad Pitt träume. Es ist nicht einfach, das als queere Person auf der Bühne zuzugeben. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Letztens habe ich eine Dokumentation über Penelope Cruz gesehen. Super Frau, tolle Schauspielerin, tolle Filme. Beim Einschlafen dachte ich noch, mal gucken, was passiert. Und, was habe ich geträumt? Ich habe geträumt, ich wäre Penelope Cruz und hätte eine Affäre mit Brad Pitt.
Also es ist einfach eine Nummer, die... die deutlich macht, wie sehr mein Denken auch immer noch von heteronormativen Strukturen geprägt ist. So, also, dass ich es halt nicht schaffe, eine Nacht von Penelope Cruz zu träumen und mit der Sex zu haben, sondern stattdessen denke, ich bin Penelope Cruz und habe Sex mit Brad Pitt, finde ich, ist schon sehr aussagekräftig.
Wir hatten Sex, wir hatten Freizeit und sogar Gespräche. Das war das Jahr von Eberhard und Emma. Das Einzige, was fehlte, war der Glamour.
Ein, zwei Jahrhunderte zurück durfte man nicht mal hinter vorgehaltener Hand über Sex reden. Heute kann man sich dem Dauergebrabbel über erotische Dinge in Fernsehen und Magazinen kaum entziehen. Eine epochale Kritik an zu viel Sexualisierung in der neuzeitlichen Kultur stammt aus dem Munde von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky. Seine kabarettreife Anklage so kurz wie eindrücklich.
Ich ficke, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir? Ich werde ficken, ich habe gefickt, wir werden ficken. Ich bin gefickt, die Welt ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist das Ficken.
Hopp, 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 schön sein, kann so schön sein. Hopp, 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 schön sein, das ist gar nicht fein. Hopp, hopp,
hopp, hopp, schön. Kehren wir für einen Moment noch einmal zurück in die Zeit des Wilhelminismus und der darauffolgenden Weimarer Republik. Für uneheliche Beziehungen, Geburtenkontrolle und Abtreibung oder Homosexualität war in dem bürgerlichen Sittengemälde der Kaiserzeit kein Platz. Verstöße gegen die strikten Normen wurden skandalisiert und von der Justiz verfolgt. Frauen, die sich gegen diese restriktiven Moralvorstellungen wandten, wurden der Prostitution verdächtigt und Mütter unehelicher Kinder von der Gesellschaft verstoßen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges brachten die Jahre der Weimarer Republik etwas mehr Offenheit für erotische Themen und damit Chancen für die Kleinkunstbühnen. Die Lust an der Lust wurde von Moralwächtern zwar immer noch als Nymphomanentum diskreditiert, konnte aber immerhin auf Großstadtbühnen besprochen werden. Fritzi Massari stellte in den 1920er Jahren auf Berliner Varietébühnen diese unkeusche Frage.
Kein Verhältnis haben, ist hübsch, wird man sagen. Die muss doch eins haben, die muss doch eins haben, es wär zu dumm.
Der Paragraph 175 wurde im Deutschen Kaiserreich 1871 eingeführt und stellte, Zitat, widernatürliche Unzucht zwischen Männern unter Strafe. Auch in der Weimarer Republik bestand die Strafvorschrift fort und unter dem NS-Regime erfolgte noch einmal eine Verschärfung. Allein ein Verdacht war ausreichend, um bis zu 10 Jahren Haft verurteilt zu werden. Auch nach dem Krieg wurde der Paragraph 175 in Westdeutschland weiter angewendet. In der DDR hingegen fand die Vorschrift nur in abgemilderter Form Anwendung und wurde aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Schwules Kulturleben fand in Westdeutschland trotz diskriminierender Strafverfolgung dennoch statt. Allerdings in abgeschirmten Kellerkneipen und in ständiger Angst vor dem Zugriff der Sittenpolizei. Und nicht nur die staatlichen Organe hatten ein Auge auf die Szene, viele Normalo-Männer pflegten ihren Hass auf die, Zitat, warmen Brüder. Einer von ihnen, die Kunstfigur Willi Deutschmann, eine stinkreaktionäre, überlaute Lallbacke, erdacht und gesprochen von Dietmar Wischmeier.
Früher, ne, hieß das einfach normal, ne? Heute sagen sie hetero, ne? Das haben alle die andersrummen, die haben das in die Wege geleitet, ne? Normal gäb's gar nicht, sagen diese Brüder. Das andere wäre genauso gut, diese Schweinerei, die die da machen. Für mich sind das alle Drückeberger, eine wie der andere, ne? Mit so Brocken wollen die alle nichts zu tun haben. Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Könnt ihr mir auch was Schöneres vorstellen, als mit dem letzten noch lebenden Saurier in eine Wohnung zu sitzen, ne? Aber das ist nun mal normal. Geht kein Weg um zu, ne? Da muss der deutsche Lanzer, ne? Muss da die Zähne zusammenbeißen. Ich habe jetzt schon bald 40 Jahre Feindberührung. Und hat mir das geschadet? Im Gegenteil. Das macht einen bloß noch härter. Darum stellen wir auch was da in der Welt, ne, mit unseren Kruppstahl und alles. Weil wir mit dieser Riesenweiber verheiratet sind. Das macht uns keiner nach, ne? Der Franzmann, Date hauptsächlich andersrum. Und was ist? Streik, arbeitslos, klapprige Autos, kein anständigen Pilz im Land. Hat er dann ja auch was von so einem Leben, ne? Unser eins, mit dem Monster in der Wohnung, den kannst du nichts vormachen, der ist hart im Nehmen. Und das sage ich dir, da können die andersrum behaupten, was sie wollen, von wegen normal gäb's gar nicht. Wenn das erste Schild Hetero-Benzin an der Tanksäule hängt, dann wandern mein Opel und ich aus.
In der BRD wurde der Paragraph 175 erst 1969 geändert. Homosexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern über 21 Jahren wurden danach straflos gestellt. Dies gab schwulen Künstlern die Möglichkeit, sich in aller Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Kabarett Brühwarm war als eine der ersten Künstlergruppen in den 1970er Jahren am Start. Und mit dabei der junge Hamburger Musiker Gunter Schmidt.
Ein schwules, rockiges Programm. Rio Reiser hat mit Corny die Songs gemacht, oder hauptsächlich mit Corny. Und die wurden dann in Friesenhagen aufgenommen als High-Playback und dann auf der Bühne live dazu gesungen und präsentiert. Und es war eine schrille Revue und es war sehr provokant. Und also es ging um Coming Out, es ging um Sex, es ging um versteckten Sex.
Es gab kein Versteckspiel mehr. Man konnte in diesen Jahren undiskriminiert und manchmal auch von Zehntausenden Heteros bejubelt auf großen Festivals mit schwuler Programmatik auftreten.
Also ich erinnere mich an einen Auftritt in Floto umsonst und draußen. Da war Brühwarm auf dem Samstagabend das Abendprogramm, also Hauptprogramm, und 40.000 Leute haben dazugeschaut. Und das waren ja nicht nur Schwule, sondern die ganze gemischte alternative Szene, die auf dieses Umsonst- und Draußen-Festival dahin gefahren ist.
Schon bald entstand die erste Langspielplatte mit dem Titel Mannstoll und die zweite hieß Entartet. Eine szenisch-musikalische Revue mit schwulen Themen. Etwa der Song Ich freue mich schon auf Dienstag.
Frag mich nicht nach meinem Namen, ich heiße Detlef oder Klaus. Liebe schöne harte Männer und geh selten außer Haus.
Ja, schwule Sauna, gab es auch ein Lied drüber. Dienstag, ich freue mich schon auf Dienstag, denn Dienstag ist Saunatag. Ja, das waren so die Themen.
Das ist an jedem Dienstag.
Nach 4 Jahren Brühwarm war Schluss. Die Darsteller gingen eigene künstlerische Wege. Die Komponisten der meisten Songs rund um Rio Reiser und seine Band Tonsteine Scherben widmeten sich ihrer eigenen Musikkarriere. Eines ihrer letzten gemeinsamen Lieder war Sie haben mir ein Gefühl geklaut.
Sie haben mir ein Gefühl geklaut. Und das heißt Liebe.
Auf die Kompanie Brühwarm folgte die Chaos-Truppe Familie Schmidt.
Ja, Familie Schmidt ist eigentlich entstanden aus Brühwarm, wo ich Frau Schmidt gespielt habe. Also eine quasi 1:1 Darstellung meiner Mutter, wenn man so will.
Auf Familie Schmidt folgte der Tuntenchor.
Es stöhnen die Glieder, die Tunten kehren wieder. Es stöhnen die Glieder.
Ein Chor mit lauter Schwulen und schwulen Themen. Ein Hetero-Pärchen hat gefragt, ob sie mitmachen dürfen, und die haben dann mitgemacht. Und irgendwann gab es dann Diskussionen, ist das denn noch ein Tuntenchor, wenn jetzt da zu viele Frauen mitmachen oder... Naja, aber irgendwann ist der Chor dann sowieso gescheitert und gestorben, und dann gab es diese Auseinandersetzung darum nicht mehr.
Schwules Kabarett, das sollte, erinnert sich Gunter Schmidt, anarchisch, schrill und provozierend sein. Und es sollte einen Kontrapunkt setzen zu den anderen Fraktionen der eher angepassten homosexuellen Bewegung, die etwa für die Homo-Ehe und andere rechtliche Reformen kämpften. Wer den Tuntenchor zum Gastauftritt engagierte, musste davon ausgehen, selbst zur Zielscheibe des Spotts zu werden. So das damalige Arbeitsverständnis der Sangesbarden.
Zum Beispiel haben wir mit dem Tuntenchor in den Messehallen bei einer DKP-Veranstaltung gesungen und haben dann so Sachen wie schenkt man sich Hosen in Schwerin, also statt schenkt man sich Hosen in Tirol. Und so, das... Ich war Genossin, Kranführerin, Frau Schmidt. Und, also wir haben, wir haben erreicht, dass dann hinterher so das Gefühl da war, jetzt haben wir Linken uns gerade geöffnet und haben versucht, die Schwulen irgendwie zu integrieren und das sinnvoll zu finden. Und jetzt provozieren die uns so in unserem, was weiß ich, hauptsächlich der Männlichkeitswahn wurde ja provoziert.
Es war ein Paukenschlag für die katholische Welt, ein Schock für viele Katholiken. Im Juli 1968 verbot Papst Paul VI. Den Gläubigen künstliche Verhütungsmittel. Kein Papstschreiben hat je eine solche Wirkung gehabt wie die Pillenenzyklika mit dem Titel Humanae Vitae. Sie hat allerdings die katholischen Schäfchen nicht von Antibabypille und Kondom ferngehalten, sie hat stattdessen einen tiefen Graben zwischen Gläubigen und Klerus aufgerissen. Das Verbot von Verhütungsmitteln festigt bis heute den Ruf der katholischen Kirche, lebensfern und sexualfeindlich zu sein. Franz Josef Degenhardt in den späten 1960er Jahren.
Was sollst du glauben, Christ? Der Papst sagt Nein zur Pille, und das ist Gottes Wille. Das sollst du glauben, Christ.
Sex und katholische Kirche, zwei Begriffe, die ein unüberbrückbares Spannungsverhältnis beschreiben. Geht das eine nur ohne das andere? Ernst Karl stellt die Frage, was reimt sich auf Diözese?
Ich hing mal ganz traurig in der Bar am Tresen und neben mir saßen zwei süße Friseusen. Da sagte die eine, ich kann dich gut leiden und ich würde gern bei mir dir die Haare schneiden. Ich fragte, wie heißt du? Sie sagte, Therese. Sie war keine Ärztin, war nur eine Friseuse. Ich trank meinen Kaffee, dann fuhren wir los. Ihre Wohnung war klein und auch sie war nicht groß. Berührung durch Frauen war mir nicht vertraut. Und als sie mich streifte, gab's Gänsehaut. Was machst du beruflich? Fragte Therese und ich sagte, ich bin Priester hier in der Diözese. Ich saß vor ihrem Spiegel, der Rahmen antik, und sie schnitt mir die Haare zu Kirchenmusik. Danach gab es Rotwein und Weißbrot mit Käse und es wurde gemütlich bei meiner Friseuse. Dann sagte sie nochmal, sie mag mich gern leiden und dass sie noch mehr kann als Haare schneiden. Und ich sagte, ich lebe in sexueller Askese. Das ist aber traurig, meinte Therese. So weich ihre Lippen, so zärtlich die Zunge. Zunächst war ich ängstlich, wie ein ganz kleiner Junge. Sie nahm meinen Kater, die süße Friseuse, und führte ihn sachte zu ihrer Katze. Es war eine Nacht, die ich nie mehr vergesse, und am Morgen verschlief ich die heilige Messe. Unsere Liebe flog auf, und der Bischof war böse und sagte, entweder Kirche oder Friseuse. Ich steh zwischen Kirche und einer Friseuse. Für mich keine Frage, von was ich mich löse. Ich bin mit Therese dem Himmel so nah, und der war weit weg, als ich geistlicher war.
Die vergangenen Jahre waren für die katholische Kirche schwere Jahre. Priester missbrauchten Kinder und Jugendliche und die kirchlichen Instanzen deckten vielfach die Täter. Da half es wenig, dass auch bei den Protestanten und in nichtkirchlichen Bereichen Fälle sexuellen Missbrauchs aufgedeckt wurden. Anspruch und Wirklichkeit der katholischen Sexualmoral standen in der öffentlichen Diskussion und natürlich auch im Visier des Kabaretts. Je sakrosanter die Werte, desto schmerzhafter der Witz darüber, lautet die logische Gleichung. Spott, gedichtet von Marco Tschirpke, vorgetragen von Harry Rowohlt.
Feierabendlied. Der Gärtner stellt die Hake weg, die Bauern betten sich zur Ruh, Die Ärztin schreibt den letzten Scheck, der Pfarrer knöpft die Hose zu.
Das Schicksal hat's mit mir gut gemeint. Ein lieber Mann, der Paul, und er war mein Freund. Doch als wir im Bett waren, hat er versagt. Ich fand das gar nicht tragisch und dann hab ich ihm gesagt: Du weißt doch, Sperma ist ekelhaft.
Die Story um den Song mit dem Titel Sperma ist ekelhaft liegt rund 35 Jahre zurück. Die Hamburger Kabarettistin Lisa Pollitt hörte im Radio Unglaubliches, das sie mächtig verärgerte.
Und innerhalb dieses Interviews hatte dieser Mann seinen Frauenhass formuliert und dann gesagt, also die ganzen Feministinnen, die sollten sich jetzt mal ihre Zellulite angucken, dann würden sie auch wissen, warum Männer nicht auf sie stehen. Und dann habe ich so reflexhaft gedacht, ja, aber Sperma ist ekelhaft. Und dann hatte ich die Hookline und hatte dann eigentlich auch erstaunlicherweise sehr, sehr schnell ganz viele Ideen und Argumente, die gegen männliche Sexualität sprechen. Und hatte dann sehr schnell diesen Text zusammen. Den habe ich dann abends mit den anderen Zetteln zusammengeknüllt, in den Papierkorb getan. Und dann hat mein Mann den aber aus dem Papierkorb gefischt und dann so ein bisschen glatt gestrichen, mir auf den Schreibtisch wiedergelegt und gesagt, das gehört nicht weggeschmissen, das gehört bearbeitet.
Drum nochmal Sperma ist ekelhaft und praktisch ist es auch nicht, wenn Kleister für Tapeten.
Volksmusik und Sex, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Denn in der Volksmusik agieren fesche Madeln im Dirndl und stramme Burm in der Lederhose, vereint in der platonischen Liebe zur Heimat. Ein Bussal darf schon vorkommen, Texte über sexuelle Eskapaden sind bei der Jodelfraktion aber genauso unvorstellbar wie Anspielungen über gleichgeschlechtliches Verlangen. Da kann man doch mal einen kleinen Skandal provozieren, sagten sich die Macher des ARD-Satiremagazins Subito. Bei einem Volksmusikabend in einem vollbesetzten Bierzelt in Bayern meldeten sie Lisa Pollitt und ihren Akkordeonisten unter unverdächtigen Künstlernamen an.
Wo alle wirklich schon einen Pegel hatten, den wir uns in Norddeutschland nicht träumen lassen und waren immer am Grölen und Jodeln und so. Und dann kamen wir beide hin als Jodelduo verkleidet und haben dann dieses Lied gesungen. Ich hatte mir vorher schon den Fluchtweg überlegt und als wir dann dieses Lied gesungen haben, da hast du gesehen, dass zum Teil die Frauen wirklich total, also nach einem Schockmoment, amüsiert waren und so ihren Mann auf die Schenkel gehauen haben und so auf die Bühne gezeigt haben. Und die Männer also zum Teil wirklich mit absoluten Hassfressen reagiert haben. Das war schon ein Auftritt, wie man ihn nicht alle Tage hat.
Sperma ist fürchterlich und sieht auch nicht gut aus. Und wenn es auf den Teppich tropft, kriegst du es nicht wieder raus.
Ich war dann danach noch in der Garderobe und nach mir kamen wirklich so Gitti und Erika alike, so zwei Mädels. Und von denen hatte ich was ganz anderes erwartet, aber die kamen nach ihrem Auftritt dann und waren nur am Heulen vor Lachen und wollten mich immer in den Arm nehmen und sagen, wie super sie das fanden und das ganze Geschäft wäre so öde eigentlich und jetzt wäre endlich mal was passiert. Die wollten mich in meinen Arm nehmen und sagen, sie konnten ihren Beitrag kaum machen, weil sie dauernd so lachen mussten. Das hat mich überrascht und auch sehr gefreut, muss ich sagen, dass Gidi und Erika, also es waren nicht Gidi und Erika, es waren vielleicht Susi und Sträuche oder so, das weiß ich nicht mehr. Aber die waren total nett. Und die hatten fast so ein Dirndl an wie ich.
Der Song hatte in der Nachfolge des Bayern-Happenings über 3 Millionen Klicks im Netz und wurde zu einem Gassenhauer in zig Karnevalsveranstaltungen.
1000 nackte Frauen, die wollte er einmal sehen. 1000 nackte Frauen, wie die da so da stehen. 1000 nackte Frauen, seit Jahren guckt er nur. Bis heute hat er 7, zählt man die Mutter mit dazu. Kürzlich auf dem Postamt, da so beim Schlange stehen, denkt er an sein Leben, naja, so weit, so schön. Alles war ja nicht schlecht, mancher Traum erfüllt sich nie. Doch dann fragt die Frau am Schalter, und Sie, was wünschen Sie? 1000 nackte Frauen, die wollte ich einmal sehen. 1000 nackte Frauen, wie die da so da stehen. Tausend nackte Frauen und alle starren ihn an. Doch die Frau am Schalter lacht und sie sagt dann: Tausend nackte Männer, das war auch mal mein Traum. Ich hab schon fast 100 und doch es lohnt sich kaum. Was man da zu sehen kriegt, hat man meistens schon gedacht. Tausend nackte Männer, ich hab schon viel gelacht.
Viele neue Begriffe sind in den letzten Jahren um das Thema Sexualität herum entstanden. Man ist queer oder trans oder inter oder divers oder man greift aus dem großen Vokabelstrauß des LGBTQ-Universums etwas noch Exotischeres heraus. Zum Beispiel den Begriff hetero. Erläuterungen von Sabine Bulthaupt und Dietmar Wischmeier alias Frieda und Anneliese.
Ach, Frieda, was unser Dieter mir gestern erzählt hat, da komme ich noch gar nicht drüber weg.
Ach, Dieter, bah.
Ja, Dieter, der hat gesagt, pass auf, die meisten Leute wären Heteros.
Hier aus dem Dorf auch welche?
Sie lebten mitten unter uns, hat Dieter gesagt.
Ah, oh, da macht man ja nicht mehr vor die Tür gehen. Wer ist das denn alles?
Dieter ist ja so himmelanständig bei all seinen Fehlern, die er nicht hat. Ach. Aber Namen, die kämen nicht über seine Lippen. Ach, nee.
Das kann ich mir auch wohl so denken, wer das alles ist. Nibönos Mechthild, die grüßt ja nicht mal.
Haben die nicht sogar die Katze mit euch zusammen?
Ja, aber nur alle 14 Tage.
Ach so.
Und der neue Pstor.
Was?
Ja.
Der auch?
Genau. Hm.
Liebet eure Feinde, ich hab es noch im Ohr, hat er letzten Sonntag in seiner Antrittspredigt gesagt, dass der sowas damit meint. Oh, nee.
Wie nennt man solche nochmal?
Heteros.
Ach.
Was es alles gibt an Schmutz, immer was Neues. Oh.
Bei Schreinemakers, da waren welche, die hatten sich in Siloplane eingewickelt und einen Nagel in den Kopf geschlagen.
Wenn's doch besser hält.
Ne, deswegen nicht. Und in so einem anderen Programm hatten sie einen, der war, glaube ich, bei der Post was Höheres, da haben sie gezeigt, wie der sich vor der Kamera in den Windeln schiss.
Ich mach doch die Briefe gar nicht mehr anpacken, wenn da solche bei sind, bei Post.
Und zu all denen kommen nun auch noch die Heteros.
Oh. Was machen die denn bloß, Frieda? Was meinst du?
Ich kann ja nur von denen ausgehen, was ich an Nibönos Mechthild beobachtet habe.
Ja.
Nicht nur, dass er sich die Haare färbt und den Gruß verweigert. Die Katze, wenn wir die wiederkriegen von Nibönos alle 14 Tage, die ist doch nervlich immer am Ende.
Oh, dann gibt's da auch kein Vertun. Mechthild ist ein Hetero.
Ja.
Oh, macht man da doch gar keine Eier mehr hinbringen, jetzt wo man's weiß.
Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, gucke ich einfach weg.
Ja, ich auch. Ja. Ich auch.
Gut, dass bei uns in der Verwandtschaft doch alles seine Richtigkeit hat.
Nee, nicht, dass man doch keine Heteros dazwischen hat mit ihren Neigungen.
Ja, so ist es.
Dieter hat auch gesagt, Mama, da kannst du dich drauf verlassen. Ich werd nie ein Hetero.
Ach ja, wenigstens das nicht. Der ist ja mit seiner, wie soll ich sagen, Andersufrigkeit schon gestraft genug.
Ich war noch nie auf einer Sexparty, Sexparty. Doch ich denke oft daran. Was man sich dabei zuziehen kann. Scheidest aus dem Bauch hinzugehen. Und
dann juckt es auch.
Ist in Wahrheit der Hetero bzw. die Hetero eine schützenswerte Minderheit? Und wie schlimm ist es, von der Gesellschaft als Hetero gebrandmarkt zu werden? Und die bangeste Frage von allen, die sich vor allem junge Eltern stellen, droht mein Kind heterosexuell zu werden?
Ist mein Kind heterosexuell?
Heterosexualität in den aufgeklärten 90er Jahren eigentlich kein Tabuthema. Eigentlich. Und doch sind viele von uns auch heute noch geschockt, wenn wir erfahren, ein junger Mensch ist vom sprichwörtlichen anderen Ufer, ein sogenannter kalter Bruder, ein Hetero eben. Ob Heterosexualität über einen genetischen Defekt vererbt oder aber durch Erziehung ausgelöst wird, darüber streiten sich die Experten. Typisch bei fast allen jungen Heteros ist aber ein bestimmtes Familienmuster. Eben nicht die dominante, übermächtige Mutter und der devote Vater, wie sie fast jede angehende Homosexuelle erlebt.
Schalt jetzt gefälligst ins ZDF, du Pissgesicht! Gleich fängt Mona Lisa an!
Ist gut!
Sondern die genau umgekehrte Konstellation.
Schalt jetzt gefälligst ins ZDF, du Pissgesicht! Gleich fängt Mona Lisa an!
Ist gut!
Tatsächlich kann man den kleinen Hetero schon sehr früh erkennen. Insbesondere Jungen, die sich plötzlich partout weigern, pastellfarbene Hosen zu tragen, sind verdächtig. Achten Sie auch darauf, ob die tolle Happy Holiday Barbie, die Sie Ihrem Sohn zum Geburtstag geschenkt haben, vielleicht meistens in der Ecke liegt und er sich stattdessen lieber heimlich Matchbox-Autos von Nachbarkindern leiht.
Sex sells. Diese einfache Botschaft gilt insbesondere für die Jahre vor der Jahrtausendwende. An den Kiosken wurden Magazine wie der Playboy massenhaft verkauft, das neu eingerichtete Privatfernsehen zeigte einen Sexfilm nach dem nächsten. Und auch auf Kabarettbühnen wurden schlüpfrige Fernsehshows imitiert, wie die Sexshow »Mein Steiß ist heiß« mit der Moderatorin Käthe Lachmann.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich bei unserer Erotik-Spielshow »Mein Steiß wird heiß«. Ja, in einer Zeit, in der das Thema Partnerschaft ganz, ganz oft zum Reizthema wird. Eine Zeit, in der es uns immer schwerer fällt, aufeinander zuzugehen und einfach mal »du« zu sagen. In einer solchen Zeit ist es unheimlich wichtig, dass es eine Show gibt wie »Mein Steiß wird heiß«. Wir kommen nämlich gleich zu unserem ersten Spiel und da haben wir uns was ganz besonders Pfiffiges überlegt. Und zwar haben wir hier zwei Heizplatten für euch vorbereitet. Auf denen nehmt ihr beide gleich Platz. Und wem dann zuerst zu warm wird, wessen Steiß also zuerst zu heiß wird, der darf dann unsere erste Frage beantworten. Ist soweit alles klar bei euch beiden? Oh, es ist schon brutal heiß. Ich kann mich gar nicht richtig hinsetzen. Marlies, wir hatten die Platte noch gar nicht angestellt.
Softpornos und Privatfernsehen, das war eine mediale Symbiose der 1980er Jahre. Frieda und Anneliese empfanden Abscheu und Ekel.
Oh, das eine Thema.
Dass sie sich nicht schämen, sowas in Apparat zu zeigen.
In dem gleichen Gerät, in dem auch das Wort zum Sonntag gesendet wird.
Bald so, als wenn der Pastor nackt auf der Kanzel steht.
Man kann doch alles sehen, was doch ne Schweine sei.
Man sollte regelrecht abschalten, Frieda.
Psycho. Zumindest nicht ganz zu Ende gucken, aus Protest.
Ja, man hat das ja auch wohl schon tausendmal gesehen.
Erst letzten Sonntag. Rubbel die Katz im Mädchenpensionat. Oh, was hatte man sich auf den schönen Tierfilm gefreut.
Und was haben sie gebracht? Ruckel mit Costa Cordalis.
Wobei der gar nicht so schön singt, für meine Begriffe.
Und auch sonst nicht viel los mit ihm ist.
Na, guck doch, Anneliese. Da, mit mehreren auf dem Teppich. Sie zwingen einen ja förmlich zum Abschalten.
Bäh.
In den 1970er Jahren sprach man in der Medienbranche von der sogenannten Arsch- und Tittenwelle, die für hohe Verkaufszahlen sorgte. Besonders erfolgreich darin die Satirezeitschrift Pardon, die ihren Umsatz vervielfachte, indem sie nackte Haut vollständig textilfrei feilbot. Das wurde zum Alleinstellungsmerkmal der Pardon, denn in allen anderen Zeitschriften wurde dem männlichen Leser noch ein Bikinihöschen als Sichtschranke auferlegt. Pardon muss verboten werden. Diese Stimmen kamen aus Bayern und aus der katholischen Kurie. Pardon-Gründer und Chefredakteur Nikel im Rückblick.
Die Bayern, die haben immer dauernd gesucht, ob sie in Pardon was finden, was sie verbieten konnten. Na gut, und da konnten diese Staatsanwälte berechtigterweise allerdings, konnten die feststellen, dass das albern war. Also insofern waren wir dann immer in der Presse. Neues Verbotsantrag von Bayern, Pardon soll verboten werden und so. Und das haben die Leute natürlich gelesen und sind da hingegangen, haben die Zeitschrift gekauft. Aber das war für uns natürlich insofern günstig.
Linke politische Themensetzung umkränzt mit splitternackten Frauen. Das Konzept der Pardon war wirtschaftlich extrem erfolgreich. Aber die Redakteure, unter ihnen Robert Gernhardt, stellten immer drängender die Frage, sind wir eigentlich ein Pornomagazin und wo soll das alles enden?
Und da habe ich mir dieses schöne Weib auf die Schulter gesetzt, nackt und so. Und das war ja auch ein Riesenerfolg. Die Hintergrundgeschichte ist also wirklich ganz harmlos. Es war so, dieses Mädchen, diese Anita hieß die bei uns, Anita. Diese Anita, die habe ich vorher, also ich habe ja Anstand, habe ich vorher gefragt, darfst du denn sowas machen? Weiß ich nicht, was meine Eltern dazu sagen würden. Und dann bin ich damals mit meiner Frau zu den Eltern gefahren und habe die Mutter gefragt, ob sie was dagegen hätte. Und die kannte aber irgendwie Pardon und fand das irgendwie zwar obszön oder frech oder so, aber einverstanden. Die Anita, die hat dann sogar von uns ein monatliches Kalär von 1000 Mark bekommen, ja, dass sie auch noch bei dem einen oder anderen Fall ihre Schönheit zeigt.
Die Pardon-Redaktion rebellierte gegen ihren Chef, kündigte kollektiv und gründete als Nachfolgeprojekt die Satirezeitschrift Titanic, die es ja bis heute gibt. Bevor diese Sendung sich dem Ende zuneigt, muss noch eine Botschaft verkündet werden, die manche Hörerin oder Hörer nicht gern hören wollen. Sex ist nicht alles. Eine unwiderlegbare Botschaft, die auch von Reinhard Grebe geteilt und besungen wird.
Er und sie am Frühstückstisch, sie schaut ihn an, er sie nicht. Liebe ging kurz Brötchen holen, sie hat sich aus der Tür gestohlen. Sie kam nicht mehr zurück, keiner weiß, wo sie jetzt ist und kriegt auch keinen Schreck, was weg ist, ist weg. Jetzt sitzen sie da und schauen sich an, sie die Frau, er der Mann. Dann sagte er, liebst du mich nicht mehr? Sie schaut ihn lange an. Dann sagt sie irgendwann, er und sie, man kennt die Melodie, man kann sie auch pfeifen, so bekannt ist die. Das ist so wie ein Remis bei einer Schachpartie von Kasparow gegen Karpow. Man kennt sich halt wie das Holz im Wald. Man sitzt sich gegenüber, zwei ausgestopfte Biber, woanders wär man lieber, viel lieber. Fragt sich nur wo. Beide denken genau dasselbe. Was wir hier machen, ist nicht das Gelbe. Was wir hier machen, das ist doch wie Schneckensex. Nur schlimmer noch, das gibt's nicht nur bei Menschen. Das hab ich auch im Garten auf Schneckensex. Da kann man lange warten, bis die sich mal geeinigt haben. Mann oder Frau, den Schnecken ist's egal, die nehmst da nicht genau. Schnecken sind ja Zwitter, für die ist das normal. Bei Menschen ist es bitter, wer war ich jetzt nochmal? War ich er oder sie, sie oder er? Ich schau noch mal im Perso, ich weiß es echt nicht mehr. Sie oder er, Schatz, hörst du mir zu? Er oder sie, ich fühl mich schon wie du. Man gewöhnt sich ja an vieles, an Sonne, Mond und Sterne, an Tag und an Nacht. Man gewöhnt sich ja ganz gerne an Menschen und an Sachen, an Dinge, die wir machen. Atme ein, atme aus, man kommt da auch schwer raus. Atme aus, atme ein, atme mit dem Mund. Die Experten sind sich einig, atmen ist gesund. Und der Mund, der lacht, das hat der liebe Gott. Das hat der liebe Gott, das hat der liebe Gott. Das hat der liebe Gott sich ausgedacht. Sitzen sie da und schauen sich an, sie die Frau, er der Mann. Dann sagte er, liebst du mich nicht mehr? Sie schaut ihn lange an, dann sagt sie irgendwann.
Was man über Sex wissen sollte, wurde über Jahrzehnte jungen Menschen im Biologieunterricht beigebracht. Da ging es häufig um Schmetterlinge, Bienen oder Fruchtfliegen. Von männlichen Hausschafen, die nur an anderen Böcken Interesse haben, oder von Clownfischen, die ihr Geschlecht ändern können, hat man im Schulunterricht selten oder gar nichts erfahren. Die Tierwelt zeichnet sich aber durch eine beeindruckende Vielfalt aus. Homosexualität, Bisexualität, Transgender, Intersexualität und Asexualität, all das ist in bestimmten Formen und Ausprägungen absolut normal und weit verbreitet. Den ganzen Kanon der Animalerotiker trägt Harry Rowohlt vor.
Die Dächsin sprach zum Dachsen: Mann, bist du gut gewachsen. Der Dachs, der lächelte verhalten, denn er hielt nichts von seiner Alten. Der Wal vollzieht den Liebesakt zumeist im Wasser und stets nackt. Sie können wirklich froh sein, dass Sie uns haben. Ich habe mal in Göttingen am dortigen Deutschen Theater bei einer Gernhardt-Matinee das erlebt. Da stand, das war richtig, mit Regie und drei ausgewachsenen Schauspielern. Links auf der Bühne stand eine Bar mit zwei Barhockern und rechts nochmal eine Sitzgruppe mit drei Sesseln. Und einer der Herren an der Bar sagte, der Wal stand auf von seinem Barhocker, sagte, vollzieht den Liebesakt. Dann ging er einmal über die Bühne, setzte sich hin. Die Dame, die dort in der Sitzecke saß, stand auf und sagte, zumeist im Wasser. Und der zweite Herr, der bisher noch nichts gesagt hatte, und die beiden, die schon was gezeigt hatten, versammelten sich dann auf der Bühne und sagten unisono, und stets nackt. Sagte ich das schon, aber das nennt man Regie. Zur Nachtzeit fasst der Kormoran zu gern die Kormoranin an, die dieses, wenn auch ungern, duldet, da sie ihm 2,50 Mark schuldet.
Sie hörten, was Sie nie zu fragen wagten: Sex und Kleinkunst. eine Sendung von Rainer Link. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse. Deutschlandfunk 2024.